Yoga ist durch die Pandemie noch erfolgreicher und dabei immer kommerzieller geworden. Höchste Zeit, mal nachzufragen, mit welchem Recht wir im Westen eigentlich Yoga üben und unterrichten, sprich über die kulturelle Aneignung von Yoga nachzudenken. Ich bin Christine Rübesamen, herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast, Besser Leben mit Yoga, dem Podcast, der dich gesünder, schöner, klüger und reicher macht. Und schon sind wir beim Thema, denn in dieser Folge frage ich den indischen Yogalehrer und Sanskritkundigen Sriram, der den legendären Krishnamacharya noch persönlich kannte, ob Yoga ein Objekt kultureller Aneignung ist. Zur Erinnerung, wir sprechen dann von kultureller Aneignung, wenn Menschen aus dominanten Gesellschaftsgruppen wie weiße EuropäerInnen Kleiderstücke, Gebräuche, Frisuren, also alles, was wir zur Kultur zählen, von fremden Kulturen und marginalisierten Gruppen zum eigenen Nutzen übernehmen. Wenn also zum Beispiel heilige Symbole einer Kultur wie das Om-Zeichen Mainstream-Mode werden und so die Gefühle der Menschen, die diesen Zeichen noch tiefe Bedeutung beimessen, verletzt werden. Darauf erstmal einen Schluck Yogi-Tee.
Sriram, du hast 1977 in Chennai, in deiner Heimatstadt, angefangen, Yoga zu lernen bei Desi Kashyap und auch sogar noch Gelegenheit gehabt, bei seinem Vater Gruppenunterricht zu nehmen, bei Krishnamacharya selbst. Seit 1988 arbeitest du überall auf der Welt, auch in Deutschland, als Yogalehrer und bist für viele von uns ein wirklich wichtiges Verbindungsglied zwischen Indien und Deutschland. Erstmal super, dass wir auf Deutsch reden können. Also mein Hindi ist recht eingerostet. Und außerdem liebe ich dein Deutsch. Das muss man nämlich sagen, du benutzt herrliche Worte, sowas wie verdrießlich und eroberungsgeil. In welcher Sprache sprichst du eigentlich am liebsten über Yoga?
Wahrscheinlich inzwischen ein Gemisch aus Tamil, meiner Muttersprache, und Englisch und Deutsch sogar. Und natürlich Sanskrit-Begriffe fließen immer da mit rein. Und das hat damit zu tun, dass auch Deutsch schon ein paar recht ungewöhnliche und schöne Begriffe hat, die manche Ideen des Yoga toll wiedergeben. Ja? Viel besser als, sagen wir mal, in Englisch zum Beispiel.
Da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir über dein neues Buch reden. Erstmal muss ich sagen, du bist ein richtiger Weltbürger. Du lebst in Berlin, dann im Odenwald, dann hast du Familie in England, ich glaube, ein Sohn, soweit ich weiß. Du hast außerdem noch Familie in Chennai, bist auch oft genug in Indien. Wie hat denn deine Biografie, dein Leben in Deutschland, dein Verständnis von kultureller Aneignung von Yoga geprägt?
Ich war schon in Indien sehr stark konfrontiert mit diesem Thema, weil ich eben politisch sensibilisiert war. Und auch der festen Meinung bin, nachdem ich auch eine englische oder katholische Schule in Indien besucht habe, dass Kolonialismus ein sehr wichtiges Thema und sehr prägendes Thema für uns in Indien ist. Zweieinhalb Jahrhunderte oder knapp drei Jahrhunderte Kolonialismus ist nicht klein. Und da hat eine massive kulturelle Veränderung stattgefunden. Und zu einem großen Teil auch zum Nachteil Indiens. Und ich glaube nicht, dass es unbeabsichtigt war, sondern gewollt war, dass da eine gewisse kulturelle Unterdrückung stattfand. Es ging ja nicht nur um die Entfernung von Waren, sondern auch um sozusagen um das Schaffen einer Atmosphäre, in der das alles besser klappt. Und dazu gehörte eben das Unterdrücken einer sehr starken Kultur. Und das war, nehme ich an, ein wichtiges Teil der Kolonialismusherrschaft. So insofern ist es ein sensibles Thema. Und in Deutschland, wo ich hier lebe, bin ich ein bisschen anders konfrontiert worden, wo ich hier lebe und präsent bin. Und ich sehe das natürlich auch ein Teil im Bereich, das mit meinem Leben, mit meinem Tun zu tun hat, nämlich Yoga.
Also ein Symptom kultureller Aneignung ist, also vielleicht könnte man sagen, historische Ignoranz oder sagen wir mal einfach Nichtwissen, sich nicht interessieren. Du fragst zum Beispiel, warum der Westen unbedingt an der Entstehung des modernen Yoga durch Krishnamacharya Anfang des 20. Jahrhunderts, warum will der Westen unbedingt dabei gewesen sein? Und warum werden jetzt auch teilweise Geschichten erzählt über diese Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, die nicht stimmen? Lass uns das doch direkt mal aufklären. Welchen Einfluss hatten denn diese viel zitierten europäischen Gymnastiklehrer, die damals durch Indien zogen und angeblich für diese neue Form des modernen Yogas verantwortlich sind?
Indien war nie eine reine Kultur. Und dann kamen vor 5 Jahrhunderten die Engländer oder die Europäer und dann war auch die europäische Kultur in Indien drin. So, da gibt's keine reine indische Kultur. Und das ist auch ein Problem in dem Sinne, aber es ist natürlich und es ist selbstverständlich, dass Europa, Griechenland, China, all diese Kulturen Indien beeinflusst haben. So, aber trotzdem, da ist etwas, was in der zu kolonialem Denken gehört, dass man immer am Anfang überall da gewesen sei und dann hat man Demokratie, Humanismus, das moderne Denken, das liberale Denken alles gestiftet hätte oder stiften will und die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. So dieses Denken, das ist von weißem Mann, also ich sage Mann, sehr klar, nicht Frau, sondern das ist ein sehr starkes Denken, das prägt dieses kulturelle Entwendung, würde ich sagen, ja? Weil das Wort Appropriation heißt ja auf Deutsch übersetzt Entwendung und nicht Aneignung. So diese Entwendung hat damit zu tun, dass man etwas wegnimmt, ja? So ein Aufsehen zu erregen, so ein großes Tamtam darum zu machen, dass paar europäische Gymnastiklehrer vielleicht in Indien waren, vielleicht irgendwelche Einflüsse gehabt haben, das so hervorzuheben, als wäre das ein maßgeblicher Grund, warum Yoga so in Renaissance erlebt ist, einfach kulturelle Arroganz, ein fast Rassismus, würde ich sagen, ja, kultureller Rassismus, wenn man so einen Begriff überhaupt verwenden kann. So, das ist schade, weil ich denke, die Europäer sind mächtig und historisch gesehen. Und es wäre gut, wenn sie das verstehen, das Problem, die Probleme bezüglich kultureller Aneignung, wie die sie kreieren, wenn sie darüber reflektieren, weil der Frieden der Gesellschaft, der Menschheit, unsere soziale Sicherheit für die Zukunft, all das liegt zusammen mit mehr Frieden und das liegt sehr in den Händen von Europäern. Nicht, dass sie große Friedensstifter seien, sondern dass sie aufhören, diese Art von überheblichem Denken zu beenden.
Du hast dich als junger Mann selber sehr kritisch mit der Politik deines Landes Indiens auseinandergesetzt.
Ja.
Du warst also vermutlich, ich denke, man spürt das noch, immer so ein bisschen rebellisch. Und trotzdem hast du gespürt, wie eine Kultur von außen, der Westen, versucht hat, die indische eigene Kultur zu unterdrücken. Und du sprachst von einem Aufdrücken einer fremden Kultur. Gibt es da Beispiele, Situationen, an die du dich erinnerst?
Zu Hause war Indien und Schule war Westen. So war mein Tag ein und Tag aus, mein Leben wird sozusagen gespalten zwischen zwei Welten quasi. Und das merken wir auch heute, wenn ich in Indien mit Freunden, Kollegen treffe, so viel Austausch findet in einer Sprache statt, die nicht die eigene Sprache ist. Und wir können gar nichts dafür. Wir reden einfach alle, sehr viele von uns Städter Englisch. Wir sind sehr fit in Englisch. Wir fühlen uns sehr wohl und sehr zu Hause in der Sprache, aber trotzdem ist es eine Sprache, die nicht unsere ist, wo wir gewisse Emotionen und gewisse Empfindungen nicht so klar ausdrücken können. Ja? Und natürlich ist es irgendwo unsere Wahl, uns davon Abschied zu nehmen, aber wir wollen ja auch keine, ich möchte ja auch kein Weltfremde oder Verneiner sein oder regressiv denken, möchte ich ja auch nicht, ja. Aber wenn ich die Folgen sehe davon, dass wir keine eigene, zum Beispiel auch Yoga, dass es weltweit sehr populär wird, aber populär wird in einer Art und Weise, wo gewisse Essenzen, die doch zu Yoga gehören, die Yoga zu das gemacht haben, was er ist, einfach wegnehmen und dann ganz neu als eine Ware oder als ein Produkt oder als ein Wissen darstellen, das völlig entfremdet wie heißt es, sozusagen verpflanzt ist von seinen Wurzeln. Es geht ja nicht um Indien als ein Land oder als eine Geografie. Ich meine, wenn ich dann die Regierung in Indien denke, da ist es nur ein Horror für mich, ja, Tag ein und Tag aus, wenn ich an die heutige indische Regierung denke. Ja. So, es geht ja nicht um eine politische Einheit, die Indien sei oder so, sondern wie kann man Yoga wirklich pflegen, wenn du einfach ignorierst, dass es gelebt wurde in den Tempeln, in der Kunst, in der Kultur, in der Religion, in der Denkweise und in den Ritualen. Nicht, dass wir das alles kopieren und wieder hier heute im Westen verpflanzen sollen, gar nicht. Aber nimm etwas davon mit, ja. Das ist wie jemand, der sagt, ich nehme europäische Musik nach Indien, klassisch, ich nehme Beethoven nach Indien. Und dann, du willst gar nichts wissen von diesen Empfindungen, gar nichts wissen von diesen Opern und Dramen, die hier sozusagen in denen sein gebettet ist. Oder teilweise auch die christliche Kultur, diese der Leidensgedanke, der in der christlichen Kultur sehr stark ist. Ja.
Wie bist du denn in Deutschland behandelt worden als indischer Yogalehrer? In welche Schublade wurdest du denn da gesteckt?
88, 89 und dann 90er Jahren, wo ich anfing, Yoga zu unterrichten. Das war schon, entweder wurde ich als Inder in einer gewissen Weise, oh, das ist ein Inder, der unterrichtet Yoga. Und ich hatte sozusagen einen kulturellen Vorteil, ja, und den ich wirklich möglichst gewissenhaft runtergespielt habe, weil ich wollte nicht diese Kulturkarte sozusagen rausziehen, eine als Trumpf oder so, ja. Da habe ich mich bemüht darum. Aber andererseits gab es dann Menschen, die sagen, oh, da kommt ein Inder, das ist ein Hindu. Der nimmt uns und unseren Kindern oder unseren Frauen die Religion oder die Kultur weg, ja. So diese Reaktion habe ich sehr oft in Institutionen erlebt, leider.
Yoga-Schulen inszenieren sich ja gerne so als Oase bedingungsloser Liebe, ja. Wollen eine bessere Welt darstellen. Mhm. Findest du das toll oder geht dir das manchmal auf die Nerven?
Es geht mir schon auf die Nerven heute zu einem Teil auf jeden Fall, ja, weil das war witzig, weil damals in den 90er Jahren oder so, ich erinnere mich, meine ersten Begegnungen mit so größeren Yogaschulen, die ich besucht habe, da gab es diese Wolle-Matten, Yogamatten mit Wollbelag und unten drunter Gummi oder Kunststoff und das waren weiß und da gab es Schulen, wo die Leiter und die Teilnehmer alle haben weiß angezogen oder sollten weiß anziehen. Und so komme ich als junger, dunkelhäutiger Mensch und in einen Raum, der teilweise oft sehr weiß geweißelt ist, alles weiß. 30 weiße Gesichter, 30 weiße Matten und dann sogar Socken, weiße Socken und weiße Kleider. Das war für mich schon eine Erschrecken. Aber so, da war diese absurde Idee hinter diesem Weiß, bei dem die Yoga gemacht haben, wir sind liebevoll, wir sind makellos, wir bemühen uns, gewaltlos zu sein, etc. Und ich weiß, das geht gar nicht, weil wir sind nicht makellos. Ich weiß, wie viele Makel und wie viel Gewalt in mir auch ist und dass es ein täglicher Kampf ist, da irgendwo sozusagen gute Wege zu kommen. So, man kann das nicht weißeln oder übertünchen mit einer Farbe. Und heutzutage wird es anders versucht, ja, mit Räucherstäbchen oder Düfte oder schöne so Lifestyle-Gegenstände und so weiter. Ja. So, insofern, ich finde, das alles ein bisschen führt nicht zum Punkt.
Ist denn ein Om-Tattoo aha, im Nacken, ist das für dich problematisch?
Schwierige Frage, Christine. Ja, Om ist ein sehr, sehr starkes Symbol, ja, in Indien, ja. Und da kommen wir auch zu diesem Thema von kultureller Aneignung oder kultureller Ignoranz, ja. Und ich glaube, wir können nicht so Freiheiten nehmen mit anderen Kulturen. Ich meine, ich bin dunkelhäutig, ich lebe hier und aus einem nicht verständlichen Grund, jemand schaut mich in einer gewissen Weise auf der Straße, wo ich denke, oh, der hat Angst vor mir oder die hat Angst vor mir, ja. Und ich muss da irgendwie diese Angst eher zu beschwichtigen versuchen. Es liegt an mir, the ball is in my court. So in diesem Fall, ja, ich kann nicht sagen, ah, ich bin, du bist ein Rassist und was denkst du und so weiter. Man, ich kann nicht so kommen, wenn ich ein halbwegs selbstbewusst bin, halbwegs, wie es ist, gereift, reif bin, ja. So in ähnlichem Sinn, man muss mit anderen Kulturen so eine gewisse Verständnis, Form von Verständnis zeigen. So, Om ist so tief religiös und tief respektiertes Symbol in Indien. So allein, dass ein Kissen mit Om drauf genäht und ich platziere meinen Arsch drauf, ist, oder ich tue das nie, würde es nie machen, aber wenn ich das sehe, dass jemand das macht, das stört mächtig meine Augen. Ich habe über die Jahrzehnte, die ich hier lebe, gesagt, okay, du platzierst eben dein Po auf dein Om, und ich sage das manchmal im Unterricht belustigend, und die Leute machen das dann nicht mehr oder merken, dass es nicht ein bisschen schräg ist. So auf dem Nacken ein Tattoo ist ein Schritt mehr vielleicht als das. Aber es gibt ja inzwischen auch Leute, die im Nacken, in dem Po so ein Tattoo machen, ja. So insofern, ja, ich finde es schade. Wir müssen schon, wenn wir besonders, das ist wie Fairtrade, ja. Ich kaufe ein Smartphone und da gibt's Lithium oder was immer von irgendwo in Afrika oder in Indien oder irgendwo Kinder das rausholen, aus buddeln aus der Erde. Du respektierst, wo das herkommt, ja. Und dann sagst du Fairtrade. Wir müssen eine bessere Welt schaffen. Und dazu gehört auch, das ist ein Fairtrade. Das ist, du benutzt das Symbol, das ist schön. Das ist, man kann eine Stunde einen Vortrag halten über die Symbolik von Om. Und das bedeutet sehr viel. Und da gibt es ganze Bücher, die vor Jahrtausenden geschrieben wurden zu diesem Thema. So, warum sollen wir das jetzt unbedingt, ja? Irgendwo ein Körpertattoo ihren, wo das vielleicht andere Menschen tief verletzen kann, ja.
Weil wir Yoga so wahnsinnig lieben, Sri Ram.
Ja, genau.
Kulturelle Aneignung, es ist einfach so eine wahnsinnige Begeisterung für Yoga. Gleich dazu, du hast mir auch mal erzählt, stimmt, dass eine Mala wiederum, also vergleichbar mit einem Rosenkranz, einem Maler stört dich weniger und auch nicht, wenn wir, was andauernd passiert, Namaste sagen in Deutschland. Das dürfen wir.
Sie ist Namaste ist wie Hand geben, ja. Es ist sowas von alltäglich und es ist nicht jetzt irgendwie ein tiefes religiöses Symbol, das mit sehr viel Mystik oder so verbunden ist. Es sind ganz normale Geste und so weiter. Man kann sogar sein, wenn man jemand fährt, oh wow, du bist da, großartig, ja, und so weiter. So sind ganz normale Geste, dass man das macht und so. Das ist die hatten bestimmt überhaupt nicht so einen Wert. So wenn Inder Handshakes machen können, warum dürfen westliche Menschen kein Namaste machen? Im Gegenteil, ich finde es total in Ordnung. Ich finde es sehr schön, dass sie ein Namaste machen. Es ist eine sehr schöne Geste, es ist auch eine sehr schöne Verbindung mit Yoga, weil wir davon irgendwie von, wir können darüber auch irgendwie was sagen, ja, links und rechts und ja, ich respektiere da dich und das zeige ich vor meiner Brust und so weiter. Man kann mit meinen Händen vor meiner Brust, etc. Ja. So, das ist völlig in Ordnung, das mit dem Namaste.
Welche Rolle spielen denn ökonomische Interessen? Denn dieses Om-Zeichen, das Om auf dem Kissen, das wird ja verkauft. Ja, ne. Namaste-Klassen, Yoga-Klassen werden verkauft, da fließt Geld. Wie groß ist das ökonomische Interesse? Und ist das nicht ein riesiger Störfaktor?
Ja, ich denke schon. Ja, das ist ein dieser ökonomische Faktor beschleunigt einen gewissen Prozess. Sie, wie ich gesagt habe, in den 90er Jahren sind mir viele so begegnet, dass sie gedacht haben, da kommt ein Inder und er will noch Yoga unterrichten. Yoga ist Hinduismus, dachten sie, ja. Wobei ich werde sagen, Yoga ist bestimmt nicht Hinduismus, ja. Auch wenn es in der indischen Kultur eingebettet ist und sehr streng und stark mit der indischen Kultur verbunden ist, ja. Die haben mich so betrachtet. Und damals war Yoga so. Und heute ist es ja völlig anders. So, indem ich dem Yoga einen Flavor oder einen Beigeschmack verpasse, wo man sagt, oh, das hat auch mal was mit uns Europäern zu tun, mit unserer eigenen, wir haben ja auch unsere, Gymnastiklehre sozusagen in Indien gehabt in den 20er Jahren, die haben ja auch mitgestimmt und bestimmt den Krishnamacharya mit beeinflusst und so weiter. Das heißt, du als Europäer hast du einen verpasst dir selber einen Anteil in der Entwicklung von Yoga und damit wird es etwas, was für dich und deine Umgebung und für die Menschen, die hier leben, passender und annehmbarer. Damit machst du Yoga geschmackvoller für Menschen hier und damit machst du ihn mehr verkaufbar. Ja. So in diesem Sinn ist da auch spielt auch diese gesamte kulturelle Entwendung oder Aneignung, wie man sagt, dass man sagt, das ist, wir waren dabei, wir waren da und das beweist es, dass wir da waren, indem wir das in diese und jene Weise präsentieren. Wir können froh sein, dass die afrikanischen Güter jetzt bei uns sind, weil bei denen wäre es längst alles zerstört gewesen und die hätten gar nicht mal gewusst, dass es wertvoll ist und hätten es versenkt oder in irgendwelchen Markt verkauft, ja. So, diese Rolle, die der Europäer unbedingt dabei spielt, macht es verkaufbarer hier im Westen. So, wenn ich jetzt meine Nachbarn hier im Odenwald nehme, die sich vielleicht für Yoga nicht so interessieren, weil sie sagen, oh, Yoga, das hat was mit Indien zu tun, das ist fremd und das ist da gar nicht meine Welt, ja. Wenn ich für Sie präsentieren kann als Yoga, nee, ist es nicht so indisch, wir waren dabei, wir sind, das ist auch Teil von unserer eigenen Geschichte, ja. Damals und so, das ist viel, viel besser vermittelbar als etwas, was auch für Sie relevant ist, ja. So für die Vermarktung des Yoga ist diese moderne Version von der Geschichte des Yoga schon mit wichtig, ja.
Interessant ist ja auch, dass sozusagen ein Kernfaktor von Yoga seine Universalität ist. Mhm. Also du hast vorhin mal gesagt, so nebenbei, das macht dir Sorgen, dass die Essenz des Yoga verloren geht. Ist das überhaupt möglich?
Ja, es ist möglich. Wir erleben ja zum Beispiel, da wird es in der Gesellschaft diskutiert, Feminismus und worum ging es und was wollen wir heute? Sind wir wirklich freie oder sowas, ja? So die Essenz von so Fragen können schon untergehen in vielen, vielen Sachen, ja? Wenn man denkt, man hat die Idee von Jeans, ja, ist das ganz Banales vielleicht, ja, so Arbeiter und nicht so, und heute Jeans ist ein Zeichen von Mode und du ja, verstehst du, was ich meine, ja? Es ist kein Zeichen von Rebellion mehr, sondern ein Zeichen von, oh, hast du die besten Jeans von der besten Marke? So, alles kann durch eine Vermarktung seinen Sinn verlieren. So, ich glaube schon, dass Yoga definitiv seinen Kontext verliert und was ganz anderes wird, wenn man nicht darauf Acht gibt, dass es erhalten bleibt.
Das bedeutet, dass die Grenze zwischen kultureller Wertschätzung, wie ich sie eigentlich in 100.000 Yogaschulen mir einbilde, vorgefunden zu haben in den letzten 20 Jahren, dass diese Grenze zwischen kultureller Wertschätzung und kultureller Entwendung eine subtile ist und man muss genau hinschauen.
Oh, Christine, ich möchte auch als Inder und auch als Inder, der hier im Westen lebt, möchte ich wirklich klarstellen. Ich meine, ich finde selber oder mir begegnet hier im Westen sehr, sehr viel und fantastische Wertschätzung gegenüber dem Yoga, ja? Oder auch gegenüber der Kult, deren Geschichte, dessen Geschichte oder dessen kulturellen Hintergrund Indiens etc., ja? So, ich möchte das nicht in Zweifel stellen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ja? Ich finde, da gibt es schon diese sehr starke Wertschätzung und wir sind aber nicht an einem Punkt gekommen, wo wir das über Bord werfen können und Yoga zu einem Phänomen, dass man oder zu einer Technik, die sagen wir mal theoretisch auch in einer Fitnessstudio oder in Spa und vor allem in Fitnessstudio und Spa so unterrichtet werden kann. Ja? Diese Tendenz kann steigen, könnte steigen. Und da sehe ich schon ein bisschen, da sehe ich schon ein Problem und deshalb sage ich das alles. Aber auch für die Menschen, die diese kulturelle Wertschätzung zeigen, das bedeutet noch lange nicht, dass du durch deine kulturelle Wertschätzung, nicht indem du etwas anhimmelst, sondern wirklich das zeigst. Das ist etwas Komplexes, ja. Und da glaube ich, dass ein Gefühl für indische Kultur, indische Kunst und indische indische Religion, das Problem ist, Religion und Kultur sind in Indien untrennbar. Anders als vielleicht Christentum und abendländische Kultur, ja. So, auf jeden Fall ein bisschen Gefühl dafür macht es sehr, sehr bunter und voller und tiefer, ja. So, was ist zum Beispiel die Idee von Hingabe und Loslassen? Das ist diese Idee so anders im Verständnis vielleicht von Indien, aus dem der Yoga kommt, als wie wir vielleicht Hingabe und das Loslassen verstehen würden aus der abendländlichen Kultur oder aus einer christlich geprägten Kultur. So, auch hier ist es wichtig.
Ja, also dann sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin im zweiten Teil. Loslassen, du hast völlig recht, das ist eigentlich bei uns, verstehen wir jetzt so mit Marie Kondo, einfach den Kleiderschrank mal ausmisten. Und vielleicht gibt es doch noch eine etwas tiefere Bedeutung. Lass uns jetzt über dein neues Buch sprechen. Das ist ein wunderbares Buch, das du ganz bescheiden als Ergänzung bezeichnest zu deiner Übersetzung der Yoga Sutra, die schon ein paar Jahre alt ist, ohne die eigentlich kein Yoga-Lehrer überleben kann, keine Yoga-Lehrerin überleben kann. Dieses Buch, was du jetzt geschrieben hast, das kann aber auch wunderbar für sich selber existieren und für sich genommen gelesen werden. Es heißt Ashtanga Yoga und du räumst als erstes mit einem Missverständnis auf. Es geht hier nämlich nicht um die Yoga Ashtanga Methode, die Patabi Choice erfunden hat Mitte letzten Jahrhunderts, sondern um nicht weniger als einen uralten, legendären Leitfaden zur Selbstverwirklichung oder wie du sagst, Persönlichkeitsentwicklung. Ashtanga-Yoga, die 8 Übungen aus dem Yoga-Sutra, der Bibel des Yogas. Warum soll das jemand lesen, der eigentlich sich nur für die körperliche Seite des Yogas interessiert?
Bleiben wir bei dieser Frage von körperlicher Seite des Yoga. Sieh, wenn ich Sport oder andere Übungsformen betreibe, dann habe ich gewisse Ziele, was mit dem Körper geschehen soll oder was ich geistig dadurch erlangen soll. So im Kontext von Yoga, die Körperübungen, das Ziel ist sehr klar gesetzt. Das Ziel ist, in einen Körper hineinzukommen, in einer Körperhaltung hineinzukommen, in der man widerstandsfähig ist, stabil ist, resilient ist und gelassen beziehungsweise losgelöst oder wie immer, ja, wenn man das sehr, groß ausführt, ja.
So, es geht um ganz Asanam.
Sthira Sukham Asanam, Sutra 46 im zweiten Kapitel, sehr klar beschrieben. Genau, Christine, so. Jetzt. So, das Ziel ist nicht gedehnte, ein dehnfähiger Rücken oder ein straffer Po-Muskeln oder. Das sind alles nicht das Ziel. Wobei, es kann sein, dass wenn ich ein bisschen dehnfähiger bin oder ein bisschen straffer bin im Körper, dass ich viel stabiler bin. Das mag sein, aber das Straffe oder das Dehnfähige, das sind gar nicht das Ziel. So, dieses eigentliche Ziel des Yoga, nicht ein starker Körper, der 100 Jahre leben kann, gesundheitlich top ist und Krankheiten und nicht so ein Problem oder kann Schmerzen aushalten. Darum geht's gar nicht, dass man den Körper in einem gewissen Sinn beherrschen, sondern dass wir den Körper in egal welchem Umstand in einer Qualität sein lassen können, in der Körper das Optimalste geben kann. Widerstand, Resilienz, Unversehrtheit etc. Ja? Und gleichzeitig bequem, glücklich und schmerzfrei etc. So, ich glaube nicht, dass Übungen von irgendwelcher Form eine so deutliche deutlich definiert haben, worum es geht. Andererseits aber, obwohl das ein yogisches Konzept aus dem Yoga ist, ich finde das wieder in den Skulpturen Indiens, in den vielen verschiedenen Tanzformen Indiens, aber ich finde das genauso bei Michelangelo, wie ich das auch in meinem Buch da beschrieben habe. Ja? So, das heißt, man findet es wieder auch in Europa, wenn man in die Gemälde anguckt, wie eine optimale Körperhaltung aussieht. Ja?
Mal weiter mit Patanjali. Patanjali sagt, wir müssen mit dem Mangel anfangen und erkennen, was uns fehlt. Was fehlt uns Menschen denn am meisten?
Ein Gefühl von Freiheit. Also wenn ich jetzt, sag mal, schon ein schöner Sommertag und Feierabend und tolles Wetter und setze mich aufs Fahrrad und trete los, Arme frei, ja, gerade Strecke, Arme frei und ich bin frei. Ich kann 10 Sekunden vielleicht so Arme frei und ausstrecken und losradeln, vielleicht 20 Sekunden, vielleicht eine Minute, aber irgendwann muss ich doch festhalten am Lenkrad. Ja. Aber dieser Drang, so ein Gefühl, an nichts festhalten zu müssen, sozusagen ungebunden an irgendetwas zu sein, das ist schon ein ganz tiefer Drang in uns Menschen. Und es ist ein Mangelgefühl, immer. In irgendwelcher subtiler Form, auch dann am tollen Feierabend, bei einer tollen Feierabendstimmung. Ja.
Und jetzt wirklich dein ganz scharfer, unversöhnlicher indischer Blick. Was fehlt uns irgendwie im Westen, was ganz besonders, was ihr in Indien habt?
In Englisch gibt es diesen Ausdruck, you can't eat the cake and have it too. Yeah? Ja, wenn man den Kuchen verzehrt, gibt es ihn nicht mehr. Man kann ihn nicht verzehren und auch noch haben. Ja? So, das heißt, man muss verzichten, abgeben, aufgeben können. Und ich glaube, es ist eine Misere der letzten Jahrhunderte oder Jahrzehnte des Wohlstands oder vielleicht ein paar Jahrhunderte dieses Eroberungsgeistes, dass man denkt, dass man alles bekommen, haben und ausrichten kann, wie man es möchte. Und das ist schlichtweg eine Illusion. Ja? Und diese Illusion jagt schon das Denken hier oder prägt schon das Denken hier, glaube ich, zu einem großen Teil. Und das sieht man auch in der Art und Weise, wo man heute zum Beispiel das Klima oder die klimatischen Probleme verändern will, ohne auf irgendetwas zu verzichten, dass man immer neue Wege finden will, wie man das alles haben kann weiterhin und trotzdem alles verbessern kann. So diese, ich glaube, so wie ich Europa erlebe, das ist so eine allgemein verbreitete Haltung. Und da sehe ich, dass nicht nur, dass es nicht geht, ich weiß, dass es in Indien zumindest heute noch nicht so ist. Ja? Das ist etwas, was mich als sehr starken Unterschied einfällt. Und das Zweite ist, obwohl man sagt, die Europäer seien Individualisten, ich würde sagen, die Europäer sind wenig Individualisten. Sie sind eher, sie denken in Gruppen, sie denken in Scharen. Und die Inder sind Individualisten. Wobei ich das nicht als Pluspunkt bezeichnen möchte. Ich würde zum Beispiel andersrum sagen, ich glaube, die Inder sind die selbstsüchtigsten Kultur, gehören zur selbstsüchtigsten Kulturgruppe der Welt, ja.
Das ist eine bittere Enttäuschung.
Ja, weil ich und mein Karma und mein Leben und meine Erlösung, und das ist schon sehr im Vordergrund, und das ist geprägt natürlich auch durch diese, auch das ist eine Reverse Impact, ja, oder eine überraschende Fehlreaktion von auch Yoga, ja, wo man eigentlich für seine eigene Entwicklung selber die Verantwortung übernimmt und dafür selber kämpft. Die Fehlentwicklung ist, dass man dann selber meint, dass man alles kann und sich gar nicht mehr um den anderen kümmert, ja. So diese Art von Selbstsucht ist sehr ausgeprägt, glaube ich, in Indien. Das ist meine Beurteilung. Europäer nicht so sehr. Aber andersrum, wenn man die positive Seite sagt, dann sagt man, Schuld ist nicht etwas, was jemand uns aufgeladen hat oder etwas, wofür wir alleine zuständig sind. Ja? Und das heißt, ich bin schuldig, aber trotzdem bin ich Gott. So ein typisches indisches Denken lässt das zu. Ich habe sehr viele Makel, Mängel in mir, ich habe sehr viele schlimme Seiten, ich habe ein Schwein, in mir wohnt ein Schwein, aber trotzdem, ich bin Gott, ja, so Gott ist auch in mir. So, das heißt, man kann mit diesem Thema Schuld ganz anders umgehen. Schuld im Sinne von etwas, was ich noch erledigen muss, ja. Etwas, was ich noch abzahlen oder erledigen muss.
Vielleicht Defizite. Defizite,
ja, genau. Oder Dinge. Ganz genau. Schuld im Sinne von Defizite, die ich habe, die ich noch irgendwie ausgleichen. So, dieses starke Gefühl von Schuldgefühl ist ein großes Thema hier in Europa. Und das existiert auf einer ganz anderen Art und Weise in Indien, wo die Menschen vielleicht auf ganz andere Art und Weise damit auch umgehen können, ja?
Das ist so lustig, weil Schuldgefühl wirklich das weckt bei uns Deutschen eine falsche Assoziation. Da denken wir sofort an den Nationalsozialismus. Ja. Ich glaube, was du meinst, ist eher ein konstantes Gefühl von Minderwertigkeit, gepaart aber mit so einer bestimmten Hybris. Ich möchte dich jetzt nochmal fragen nach diesen 8 Übungen, die Patanjali uns da, zu denen er uns verdonnert auf dem Weg zu Samadhi. Die sind am Anfang, ist das ein ethischer Kodex, die Yamas, wie verhalte ich mich eigentlich im sozialen Miteinander? Dann kommen die Niyamas, die lesen sich so ein bisschen wie so Vorschriften im Freibad. Man muss irgendwie sauber sein und auch so zufrieden sein und soll auch schön lesen. Dann kommt Asana, das ist eigentlich das, was die meisten unter Yoga verstehen, die körperliche Praxis, Meditation und so weiter. Und am Schluss winkt als Belohnung Samadhi. Würdest du sagen, dass sich die Mühe lohnt, diesen Weg zu beschreiben?
Samadhi ist ja ein Teil des Weges. Hier ist ja der achte Übungsschritt oder ja, so insofern, es hat etwas mit dem Weg zu tun, aber es ist auch gleichzeitig eine Art Ziel. Das heißt, Freiheit ist etwas, was man erreichen kann, wenn man Samadhi als Freiheit übersetzt. Freiheit ist etwas, was man erreichen kann, aber auch etwas, was man üben kann. Ja, so Freiheit ist nicht nur ein Ziel, sondern auch gleichzeitig ein Teil des Weges. So, das verdeutlicht uns dieser achtgliedrige Weg. Was bedeutet es für mich? Was ist mein Beitrag für die Freiheit? So, nicht alles zu machen, so dass Freiheit kommen kann, sondern Freiheit einfach als Konzept, als ein Empfinden zu üben in mir. Und diese Freiheit zu üben heißt auch in einem großen, tiefen Sinn ein fast kompletter Rezeptor zu werden, ein fast kompletter Empfänger zu werden. Nicht senden, sondern empfangen. So, das ist wie, ich habe meine Ohren komplett offen, das heißt, ich höre und mein Geist macht überhaupt kein Geräusch. Gedanken stehen still, das heißt, Geist macht kein Geräusch, sodass die Ohren vollkommen still hören können. Ja. So diese Qualität des Seins, wo die Sinne, wo der Geist so still steht, um völlig einen vollkommenen Empfänger zu werden, das ist etwas, was wir auch durch Training, durch Körpertraining, durch Atemtraining, durch Verhaltenstraining oder Einstellung, Training unserer Einstellung, inneren Einstellung, üben können. Ja.
Ich habe jetzt gleich an die Stasi gedacht, kein Geräusch machen und alles hören. Aber mir hat gefallen, schon wieder sensationelle Übersetzung, dass du Samadhi mit Freiheit übersetzt. Mir gefällt auch, dass man Samadhi sozusagen along the way auf den verschiedenen kleinen Etappen finden kann. Zum Beispiel in meinem aktuellen Lieblings-Niyama, also dieser zweiten Stufe Santosha-Zufriedenheit, sich zufrieden geben mit sehr viel weniger, als man vielleicht denkt, man braucht.
Mhm. Ja. Ja, es ist, Verlangen ist schon ein bodenloser Fass, wie man es auf Deutsch sagt, ja. So, es hat nie, es wird nie aufhören, insofern so ein großes, ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit im Sinne von, dass wir in uns diesen Frieden schließen oder in uns diesen Frieden finden, wo es nicht von außen durch etwas bestätigt oder noch sozusagen geschmückt werden muss. Das ist schon etwas, was wir üben können und sollten. Und ich glaube schon, du hast recht, Christine. Das ist schon etwas, was dem der Idee von Samadhi sehr nahe steht. Patanjali sagt uns in dem Zusammenhang von Zufriedenheit, Santosha anuttamas sukhalabha. So durch Santosha gewinnen wir das wahrhaftige Glück, ja, durch Zufriedenheit, durch die tiefe Zufriedenheit. Ja.
Noch eine Sutra, an die mich seit Jahren begleitet und mich immer wieder irritiert, ist, verzeih bitte die völlig falschen Akzente, Ahimsa Pratishtayam Tatsanidao Vairagya, Vairatyahavya, so ähnlich. Wer immer zu Gewaltlosigkeit praktiziert, in dessen Umgebung wird es keine Gewalt geben. Stimmt doch gar nicht.
Ich würde sagen, nein. Also so einfach ist es nicht. Dass man einfach durch seine eigene Gewaltlosigkeit andere Menschen dazu eine Umgebung kreiert, in der weniger Gewalt ausgeübt wird. So einfach geht es nicht. In der Natur existiert Gewalt. Das ist eine Wahrheit. Wir können uns nicht blind stellen dazu, ja. Und wir sollten versuchen, von dieser naturellen Tendenz in uns bereit zu sein für Gewalt. Von dieser Tendenz sollen wir zurückschrecken, beziehungsweise sollen wir Abstand nehmen, ja. Das ist ja die Übung. Aber die Tendenz zu Gewalt ist in uns Menschen, ist in der Welt, in der Natur. Und das sieht man dann vielleicht sogar in so einem Frühjahr, wo die Blumen sich oder Blüten sich durchbrechen, ja. Und insofern, wir können uns bemühen, aber was passiert definitiv ist, auch wenn wir eine kleine Einheit von 3-4 Menschen, die in einer Familie oder in einem anderen Unternehmen zusammen sind, wenn sich 2 Menschen streiten und diese Streitigkeit sehr stark ist, beeinflusst es die anderen 2. Auch wenn der Streit nur zwischen 2 stattfindet. Dass permanent eine aggressive Stimmung oder eine Stimmung, die mit Zweifel und Angst und Bereitschaft zur Aggressivität etc. vorhanden ist, ja. So, es müssen nur die Eltern streiten und die 2 Kinder, sagen wir mal, sind auch irgendwo aufgedreht, ja. So, natürlich, wenn du als Mutter oder als Vater, also die sich streiten zum Beispiel, wirklich eine sehr starke Stimmung ausfährst, wo du dir bewusst bist, dass du zu dieser Gewalt beiträgst, wo du versuchst, von deiner eigenen gewaltvollen Impulsen Abstand zu bekommen und irgendwie dich anders zu verhalten, dann entwaffnest du fast ein bisschen, ein Stück deinen Gegner, ja? Ein Stück entwaffnest du deinen Gegner und damit beeinflusst du auch die Kinder, die da sind, auch andere Impulse dass die andere Impulse bekommen. So, da verändert sich schon die Stimmung.
Das war eine wunderbare Definition, sehr zeitgemäß in Zeiten der Pandemie. Meine letzte Frage an dich und die große Hoffnung, dass du nochmal eine Sutra für uns chantest, die uns in diesem letzten Jahr, das für viele von uns, obwohl wir in einem reichen Land leben, hart war, eine Sutra, die uns auf die Beine helfen kann in schweren Zeiten, wie Udo Lindenberg singt.
Gib mir einen Moment Zeit, ja?
Ja.
Ich nenne zwei Sutras, ja? Du kannst ja. So, das eine Sutra. Hridaye Chitta Samvit. Das ist ein Sutra im dritten Kapitel, das 34. Sutra. Versenke dich in dein Herzzentrum. Ja? So, was ist dieses Herzzentrum? Es ist der Ausgangspunkt von unseren Gedanken, von unseren tiefen Empfindungen, von dem, was wir die Seele nennen. So, ist das ein reeller Punkt? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber trotzdem, da ist ein Punkt irgendwo mitten in unserem Rumpf oder mitten in unserer Brust, ein Punkt, der sozusagen wie, also entweder sinnbildlich oder auch sogar buchstäblich, wie eine Art Ausgangspunkt zu sein scheint. So, an diesem Punkt konzentriert zu sein, bedeutet, dass wir irgendwo mit uns selbst verbunden bleiben, mit unserem Wesenskern. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir da verbunden bleiben, weil das ist auch irgendwo das Zentrum oder der Punkt, der mit unserem Ursprung verbunden ist. Der kann uns zu unseren ursprünglichsten Wünschen oder Träumen oder auch Ängsten führen, ja? Oder aber auch zu den Hoffnungen führen. So, das ist wie ein Punkt mitten in unserem Rumpf. Man sagt Herz, das heißt irgendwo zwischen Nabel und Kehle, der Mittelpunkt zwischen Nabel und Kehle oder Halsgrube. Und an diesem Punkt sich zu zentrieren, ist wirklich bei sich anzukommen und in sich einen Platz zu finden, in welchem man wirklich tiefe Ruhe finden kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja? Und dann finde ich auch sehr wichtig, das war für Krishnamacharya ein ganz wichtiges Sutra, im zweiten Kapitel, das 16. Sutra. Heyam dukkamanagatam. Lass uns dem Leid zuwenden, der bevorsteht, der noch nicht eingetreten ist. So, unsere Leide sind ganz wichtige Erfahrungen, Empfindung. Und allzu oft, allzu intensiv beschäftigen wir uns, wenn wir uns mit Leid beschäftigen, mit dem, was gewesen ist. Im Gegenteil, Leid als Erfahrung ist bedeutend für unsere Psyche, nur weil sie uns zeigt, was kommen kann, was für Probleme entstehen können. So den Blick ein bisschen von vergangenen Leid wegzuwenden und etwas klarer zu fokussieren auf was kommen wird, wenn wir weiterhin so weitermachen, wie wir bis jetzt weitermachen. Dieses Wenden des Blickes ist ganz wichtig im gesellschaftlichen Sinn und im persönlichen Sinn für uns, gerade in der Pandemie.
Sriram, ich danke dir ganz herzlich für diese Aufklärung. Kulturelle Wertschätzung statt kulturelle Entwendung. Wir sprechen uns bald wieder und vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag für dich.
Ich danke dir, Christine, ganz herzlich für das Gespräch. Bis bald mal.
Wenn es dir jetzt in den Fingern juckt und du üben willst, versuch's vielleicht mit Ronald Steiner und seinem Video zur Pranayama Ujjayi-Atmung oder mach bei einer von unseren vielen Live-Klassen mit. Geh einfach auf yogaeasy.de/podcastgutschein, teste uns 4 Wochen gratis und such dir was Feines aus unter mehr als 1000 Videos. Es wäre natürlich toll, wenn du mir einen Kommentar hier hinterlässt oder einen Vorschlag, wie wir unseren Podcast besser machen können. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns nochmal einen ganzen Monat Online-Yoga geschenkt. Wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns davon einen Screenshot zusendest an support@yogaeasy.de. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall, wo es den Podcast zu hören gibt.